Okay, ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser Anhörung der Kinderkommission des Deutschen Bundestages, die auch im Parlamentsfernsehen übertragen wird. Außerdem wird ein Wortprotokoll erstellt, das auch veröffentlicht werden wird. Kurz zur Erklärung, die Kinderkommission ist ein Unterausschuss im Deutschen Bundestag. Wir haben den Auftrag, uns mit den Belangen von Kindern und Jugendlichen zu befassen. Dazu führen wir Anhörungen jeweils zu einem bestimmten Themenkomplex mit unterschiedlichen Expertinnen und Experten durch. Und uns geht es dabei um grundsätzliche Themen und Fragen, die langfristig Bedeutung für die Wahrnehmung der Belange der Kinder haben. Wir beschäftigen uns als Kinderkommission unter meinem Vorsitz in den nächsten Wochen mit dem Thema Kinder und Umwelt. Es soll unter anderem darum gehen, was Kinder und Jugendliche über den Klimawandel lernen, wie junge Menschen an Meinungsbildungsprozessen in diesem Zusammenhang beteiligt werden und welche Bedeutung eine intakte Umwelt im Sinne der Kinderrechte hat. Und in unserer heutigen Anhörung soll im Mittelpunkt stehen, welche Auswirkungen geringe Nachhaltigkeit für Kinder und Jugendliche haben. Es geht also um die Frage, welche gesundheitlichen und medizinischen Folgen eine nicht intakte Umwelt und der Klimawandel haben. Dazu darf ich als Expertinnen begrüßen Frau Silvia Hartmann von der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit, Herrn Dr. Stefan Böse-O'Reilly, Leiter der AG Globale Umweltmedizin am Uniklinikum in München, und Frau Laura Stenz vom Deutschen Allergie- und Asthmabund. Ich freue mich, dass Sie heute auch präsent bei uns hier sind. Sie sehen hier im Raum außer mir noch Norbert Müller, den Kollegen von der Linken. Und zugeschaltet über WebEx sind uns Frau Susanne Rüttrich von der SPD und Matthias Seestern-Pauli für die FDP. Entschuldigt ist Frau Wissmann von der CDU-CSU und Herr Huber von der AfD. Und ich freue mich, dass Sie hier vor Ort sind und wir die Fragerunde auch dann in der Form gestalten können, dass wir uns zumindest in die Augen schauen können. Und wir beginnen jetzt mit Frau Hartmann.
Ja, vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank erstmal noch für die Einladung. Und es freut mich tatsächlich, dass Sie sich in der Kinderkommission mit diesem Thema beschäftigen und damit ein Thema aufgegriffen haben, mit dem sich auch die Ärzteschaft schon seit längerer Zeit beschäftigt und auf deren Dringlichkeit sie hinweist. Und da möchte ich zu Beginn noch zwei Beispiele oder zwei erwähnen. Und zwar einerseits hat der Lancet Countdown, also das ist eines der wichtigsten Kreise, in denen Informationen über die Auswirkungen der Klimakrise auf die Gesundheit veröffentlicht werden, 2019 seinen Titel, seine Veröffentlichung genannt, Ensuring that the health of a child born today is not defined by a changing climate. Oder auf Deutsch nochmal, gewährleisten, dass die Gesundheit eines heute geborenen Kindes nicht durch den Klimawandel definiert ist. Also sehr passend tatsächlich zu dieser heutigen Sitzung. Warum nehme ich dieser Titel? Weil ein Kind, das heute geboren wird, in einer Welt leben wird, die durchschnittlich 4 Grad wärmer sein wird als die zu Beginn der Industrialisierung. Und die Auswirkungen der Klimakrise, die Gesundheit in jedem Lebensabschnitt betreffen, das heißt im Kindesalter sowie im Erwachsenen- und im Rentenalter und kumulativ aufaddiert auf die Lebensspanne besonders schädlich sind. Eine andere Organisation ist der Weltärztebund, der letztes Jahr im Oktober auch einen Report veröffentlicht hat, und zwar mit dem Titel On Protecting the Future Generations' Right to Live in a Healthy Environment, oder nochmal übersetzt, über den Schutz zukünftiger Generationen in einer gesunden Umwelt zu leben. Und auch der Weltärztebund ruft in seinem Report auf, dass es wichtig ist, dass wenn wir das Leben für zukünftige Generationen auf dieser Erde ermöglichen wollen, wir keine Zeit verlieren dürfen und unsere Anstrengungen, die Klimakrise und die Umweltkrise zu stoppen, verstärken müssen. Denn warum? Weil die Klimakrise vor allem auch eine Gesundheitskrise ist. Die Weltgesundheitsorganisation geht davon aus, dass 88% der Krankheitslast, die dem Klimawandel zuzuordnen ist, Kinder unter 5 Jahren betrifft. Kinder sind somit besonders vulnerabel. Und wenn wir die Nachhaltigkeitsziele, denen sich ja die Bundesregierung auch verpflichtet hat, ernst nehmen, welche nämlich auch besagen, dass das Leben jedes Kindes geschützt wird, Bedingungen geschaffen werden, in denen Kinder wachsen und ohne Gefahren und Gewalt leben können und jedem Kind eine faire Chance gegeben wird, dann müssen wir eben auch Klimaschutzmaßnahmen umsetzen. Denn vor allem auch Fairness. Es betrifft vor allem jene, die jetzt schon besonders vulnerabel und benachteiligt sind. Das heißt, Kinder aus sozioökonomisch schwachen Verhältnissen werden als allererstes betroffen werden. Und Klimawandel ist kein einfaches Thema. Es ist relativ komplex. Das zeigt zum Beispiel ein Beispiel, wo das nochmal verdeutlicht wird, dass es nicht immer direkt Kinder betrifft und trotzdem indirekt sie betrifft ist. Wenn zum Beispiel ein Elternteil einer Erwerbstätigkeit im Freien nachgeht und diese während der heißen Sommermonate weniger Einkommen bringen, einfach da aufgrund steigender Temperaturen, die für einen Verlust an Arbeitskapazität eben zukommt, beziehungsweise vereinfacht gesagt, bei heißeren Temperaturen sind Menschen nicht so produktiv und arbeitsfähig. Genau. Als ich vor 6 Jahren tatsächlich mich das erste Mal damit beschäftigt habe, war es für mich als Ärztin offensichtlich, dass Klimaschutz besonders wichtig ist, weil erstens ist Klimaschutz ist Prävention und Prävention ist einerseits immer besser, finde ich, leidfreier und zudem oft auch noch kosteneffektiver. In den folgenden Minuten möchte ich mich vor allem auf Luftverschmutzung fokussieren und erzählen, wie das sich auf die Gesundheit auswirkt und dann anschließend auch noch über die Chancen von Klimaschutz sprechen. Ich hoffe, dass meine Nachrednerin tatsächlich dann auf die anderen Dimensionen eingeht, weil mir ist bewusst, dass Klimawandel noch andere Auswirkungen hat, sei es jetzt Hitzewellen, Extremwetter, Wasser- oder Nahrungsmittelkrisen, die Kinder ebenso treffen, aber physisch wie psychisch, aber eben jetzt hier Luftverschmutzung. Warum Luftverschmutzung? Weil Luftverschmutzung und Gesundheit eng miteinander oder Luftverschmutzung und Klimakrise eng miteinander verknüpft sind. Einerseits, weil sie beide enormen Einfluss haben auf die Gesundheit und andererseits, weil sie eben beiden aus der Verbrennung fossiler Energien verursacht werden. Kinder sind besonders betroffen. Warum? Einerseits, weil sie pro Kilo Körpergewicht mehr Feinstaubpartikel einatmen als Erwachsene, weil sie eine höhere Atemfrequenz haben, weil sie, Corona jetzt mal ausgenommen, mehr Zeit im Freien verbringen als Erwachsene und weil sie sich in einer sogenannten ungünstigen Zone bewegen, beziehungsweise Dr. Thomas Lupkocilius hat das mal genannt, die Schadstoffe sind besonders konzentriert auf Kindernasenhöhe. Das heißt, die Kindernase ist eher auf Höhe des Auspuffes und da ist die Konzentration der Schadstoffe besonders groß. Zu den Luftverschmutzungen zählen Feinstaub, Ozon, Schwermetalle wie zum Beispiel Quecksilber und Stickoxide. Das Problem tatsächlich mit Feinstaub ist vor allem PM2.5, also Partikel, die kleiner sind als 2,5 Mikrogramm, dass sie so klein sind, dass sie über die Lungenbläschen in den Blutkreislauf eindringen und von dort, sobald sie einmal da drin sind, jedes einzelne Organ im menschlichen Körper betreffen und auch dem schaden. Laut einer Studie, die in Harvard entwickelt wurde letztes Jahr von Fora und anderen oder aus diesem Jahr, sterben in Deutschland allein 198.000 Menschen an den Folgen von Luftverschmutzung. Damit sind sozusagen mehr Menschen diesem Faktor Luftverschmutzung zuzuordnen als dem Faktor Rauchen. Das Problem bei Luftverschmutzung, wir können als Individuum nichts tun. Das heißt, ich muss raus, wenn ich raus muss und kann tatsächlich nicht die Luft um mich herum ändern. Deswegen braucht es hier tatsächlich politische Maßnahmen, deswegen braucht es tatsächlich hier Sie. Und es braucht zum Beispiel die Senkung der Grenzwerte für PM2.5 auf die von der WHO empfohlenen 10 Mikrogramm je Kubikmeter. Und wenn Sie die Chance haben, noch Ihre Kollegen im EU-Parlament das an Sie weiterzutragen, sagen Sie das, weil es in den nächsten Tagen noch mal tatsächlich beschlossen wird. Luftverschmutzung ist nachweisbar schon im Bauch sozusagen noch der Mutter, bevor das Kind geboren ist, ist es den Schadstoffen in der Umwelt ausgesetzt. Es führt dazu, dass Kinder zu früh geboren werden und mit einem zu niedrigen Gewicht geboren werden. Es führt aber auch dazu, dass das Lungenwachstum negativ beeinflusst wird und auch die Lungenfunktion. Es begünstigt Infektionen in den tieferen Atemwegen und erhöht das Auftreten von Asthma im Kindesalter. Und darüber hinaus stört der oxidative Stress tatsächlich die neuronale Entwicklung ebenso wie die Lungenentwicklung, was sich darin zeigt, dass Kinder, die besonders hohen Feinstaubwerten und Luftverschmutzungswerten ausgesetzt sind, ein erhöhtes Risiko haben oder eine erhöhte Raten von ADHS und verminderten Lungenkapazitäten. Und selbst für die Entwicklung von Diabetes und Alzheimer spielt tatsächlich Luftverschmutzung eine Rolle. Und man geht mittlerweile davon aus, dass eigentlich mehr Krankheiten sozusagen Luftverschmutzung als Risikofaktor mithaben, als es Krankheiten sind, bei denen es keine Rolle spielt. Was ist jetzt unsere Chance dabei? Oder was heißt das erstmal? Das heißt, Luftverschmutzung hat einen ziemlich großen Einfluss und wir müssen etwas tun. 2015 schrieb The Lancet, eben jenes Journal, was sich auch mit dem Countdown beschäftigt, dass aber Klimaschutz auch eine der größten Chancen für die Gesundheit ist. Und warum das? Weil wir eben einerseits die negativen Auswirkungen, die wir bisher mit unserem Verhalten, was auch das Klima schädigt, unserer Gesundheit schaden, eben das verhindern können, aber auch Klimaschutz eine Prävention darstellt und damit ein Gesundheitsschutz. Und wenn wir uns anschauen, was die 3 Hauptquellen sind von Luftverschmutzung, dann sind das zu finden übrigens im Länderprofil der Europäischen Umweltbehörde, falls jemand noch mal nachschauen möchte, dann ist es die Energiegewinnung, die Landwirtschaft und der Verkehr. Was bedeutet das? 3 Punkte. Das heißt, einerseits brauchen wir eine Energiewende. Wir müssen so schnell aus den fossilen Energien wie möglich. Wir brauchen eine Agrarwende und wir brauchen eine Verkehrswende. Was heißt das noch im Zusammenhang von Kindergesundheit? Was ist wichtig, da noch mit drin zu betrachten? Das Robert-Koch-Institut hat in seinem aktuellen Bericht zu kindlicher Adipositas berichtet, dass es jedes fünfte bis sechste Kind in Deutschland an Übergewicht oder Adipositas leidet. Und in seiner Eskimos-Studie herausgefunden, dass die meisten Kinder zu wenig pflanzliche Lebensmittel zu sich nehmen, besonders Gemüse und Obst, und zu viele fettreiche tierische Lebensmittel wie Fleisch und Wurst. Und gleichzeitig sagt die WHO regelmäßig, dass 80% der Kinder es nicht schaffen, die 60 Minuten am Tag sich körperlich zu betätigen. Wie kommt das jetzt zusammen mit dem, was ich vorher gesagt habe? Erstens bleibt immer noch, wir brauchen die Energiewende, um tatsächlich die Schäden von der Luftverschmutzung zu reduzieren. Zweitens die Agrarwende, die übrigens tatsächlich auch der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung für globale Umweltveränderungen in seinem aktuellen Hauptgutachten empfiehlt. Dadurch können wir Luftverschmutzung einerseits reduzieren und wir können eine gesündere Ernährung fördern. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel auch die Planetary Health Diet, die explizit nicht eine vegane Ernährung darstellt, sondern einfach eine ausgeglichenere Ernährung und zu finden ist in der Studie von Markus Springman aus 2018. Außerdem ist eine vielfältige Ernährung auch gut, um das Risiko für Allergien zu reduzieren. Was hat es mit der Verkehrswende auf sich zu tun? Eben in Kombination mit gesunder Ernährung können wir damit Übergewicht und Adipositas entgegenwirken, die wiederum auch Risikofaktor sind für viele andere Erkrankungen. Und Kinder tatsächlich, die nicht mit dem Auto direkt vor die Schultür gebracht werden, sondern zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren, sind nachweislich erstens konzentrierter in der Schule, fühlen sich weniger einsam und haben höhere soziale Kompetenzen. Aktuelle Umfragen tatsächlich des allgemeinen deutschen Fahrradclubs zeigen aber, es braucht eine Förderung der Fahrradinfrastruktur, damit Kinder und Erwachsene sich eben sicherer fühlen auf dem Weg dorthin und auch Eltern unbesorgt sein können, wenn sie ihre Kinder zur Schule gehen lassen alleine. Zusammengefasst kann ich also sagen, Klimaschutz ist eine Win-Win-Situation. Es geht nicht nur darum, dass wir analysieren müssen, was schlecht ist, sondern auch das, was wir gewinnen können, tatsächlich dadurch. Das heißt, wenn es Ihnen um den Schutz von Kindern und zukünftigen Generationen geht, dann meine Appelle, setzen Sie sich ein für die Energiewende, die Agrarwende und die Verkehrswende. Wenn es ihm außerdem noch um den Gesundheitsschutz geht von zukünftigen Generationen und Kindern, dann setzen Sie sich auch für Health and All Policies ein. Das heißt, dass jedes Gesetz und jede Abmachung sozusagen untersucht wird nach ihren gesundheitlichen Auswirkungen, weil damit automatisch Gesundheit zur Priorität wird und Klimaschutz ebenfalls gegeben ist. Sie haben auch die Vertreterin von Fridays for Future hier gehabt und die haben Ihnen sicherlich auch ihre Position dargestellt. Es geht bei Klimaschutz um nichts weniger als einerseits natürlich die Bewahrung der Bewohnbarkeit der Erde zu erhalten und die Verhinderung des Hothouse oder der Hothouse Earth Situation. Es geht aber auch darum, dass wir zukünftigen Generationen nicht um eine gesunde Zukunft betrügen und die Chance und dieses Gelegenheitsfenster, was wir derzeit haben, Gesundheitsschutz zu fördern, nicht vorüberziehen lassen. Danke.
Vielen herzlichen Dank, Frau Hartmann. Das war fast eine Punktlandung. Dankeschön für Ihren Vortrag. Wir werden sicher einige der Facetten noch mal vertiefen in der anschließenden Fragerunde. Und ich möchte jetzt das Wort an Dr. Med Böse-O'Reilly geben als nächsten Vortragenden. Es wird gerade noch die Technik etwas eingerichtet. Wir sind aber gleich soweit. Ich höre gerade, dass wir die Präsentation leider nicht teilen können, aber sie ist Ihnen ja zugegangen, also die uns zugeschaltet sind. müssten jetzt mal in Ihre Geräte schauen. Und, aber ich denke, dass auch der Wortvortrag von Dr. Medböse O'Reilly durchaus ohne diese Folien verstanden werden kann.
Ja, auch von meiner Seite herzlichen Dank für die Gelegenheit, hier mit Ihnen kurz sprechen bzw. vor allem auch diskutieren zu dürfen. Vom Hintergrund her, ich bin Kinder- und Jugendarzt, bin aber mittlerweile in der Wissenschaft gelandet und wir beschäftigen uns eben auch mit dem Thema Klimawandel und Gesundheit am Klinikum in München. Und was ich Ihnen heute erzählen will, ist ein bisschen was über Pollen und Raupen, ein bisschen was über Mücken, Zecken und Sandfliegen, dann das Thema Extremwetter, mentale Gesundheit und dann einen kleinen Blick in die Praxis, das, was wir auch im Bildungsbereich tun können für Kinder- und Jugendärzte und dann ein kurzes politisches Statement. Der Klimawandel ist, wie Frau Hartmann schon gesagt hat, eben die große Herausforderung dieses Jahrhunderts. Und der Klimawandel hat vor allem auch negative Wirkungen auf die Gesundheit. Die Abwendung dieser Folgen des Klimawandels hat aber wiederum auch positive Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Als erstes wollte ich ein bisschen was über Pollen erzählen, weil das jetzt gerade so die Jahreszeit ist, wo der eine oder andere die auch spürt. Wir haben ja auch viele Kinder und Jugendliche, die an den Pollen leiden. Und das ist jetzt tatsächlich schade, dass man das jetzt nicht sehen kann. Das ist eine Folie, die zeigt, dass die Pollen, und zwar die Ambrosia-Polle, sich im Moment vor allem in Ungarn, in der ungarischen Tiefebene ausbreitet, aber dass die jetzt so allmählich eben auch, oh ja, wunderbar, gut, noch ein bisschen weiter, noch ein bisschen weiter und noch, und jetzt sind wir genau da, jetzt sehen wir alle sozusagen ungefähr dasselbe. Jetzt kriege ich dann eine Nackensteife, wenn ich immer nach oben schaue, ist auch nicht schlimm, aber wunderbar. Man sieht jetzt also auf der linken Seite die Vergangenheit, wie sich die Ambrosia-Polle in Rot gekennzeichnet, vor allem in der ungarischen Tiefebene ausgebreitet hat. Und auf der rechten Seite ist ein Blick in die Zukunft, wie sich die Ambrosia-Polle eben in den nächsten 30 Jahren ausbreiten wird. Und jetzt in diesem gelben Fenster kommt jetzt sozusagen die wissenschaftliche Zusammenfassung. Und zwar, das sind die Pollen unserer Enkelkinder. Also aus meiner Sicht her sind das die Enkelkinder. Ich bin jetzt 61. Und je nachdem, welches Szenario wir erreichen, und da ist ja auch die Politik gefordert, ob das RCP 4,5 oder 8,5 ist, wird eben erwartet, dass für Deutschland von etwa 4,7 Millionen sensibilisierten Menschen für Ambrosia es auf 9,3 im besseren Fall und auf 20,9 Millionen Menschen ansteigt, die sensibilisiert sind. Das wäre dann also circa jeder vierte bis fünfte Deutsche in 30 Jahren. Und Ambrosia-Allergie ist sehr unangenehm. Es führt vor allem eben auch relativ schnell zu Asthma. Okay. Dann klicke ich hier oder klicken Sie?
Sie klicken und mein Kollege
klickt. Ah, ja, genau. Dann klicken wir uns jetzt hier so Schritt für Schritt durch, Satz für Satz durch. Die Pollen, die Blütezeit ist verlängert mittlerweile schon um etwa 14 Tage. Nächste. Die Einwanderung von Ambrosia ist unangenehm für die Menschen, die allergisch reagieren können, weil die Ambrosia auch relativ spät kommt, Juli bis Oktober. Und CO2, das haben wir in der Schule gelernt, ist der Wachstumsförderer für alles, was grün ist und was wächst. Das heißt, je mehr CO2 wir in die Atmosphäre entlassen, umso besser wachsen die Pflanzen, umso mehr Pollen haben sie. Und das heißt, mehr Pollen heißt auch mehr Krankheitsschwere vor allem. Insgesamt verschiebt sich der Pollenflug auch in Deutschland, je nach Niederschlag und Trockenheit. Es gibt auch trockene Regionen, dann wird es dann andere Pflanzen geben und feuchte Regionen gibt es andere Pflanzen. Also wir kriegen auch eine Verschiebung der Pollen. Die Konsequenz ist, dass der Pollenflug, der im Moment etwa ein halbes Jahr dauert, sozusagen mehr oder weniger ganzjährig wird. Und das ist für die Schleimhäute der Menschen, die betroffen sind, schlecht, weil sie sich viel schlechter erholen können. Ganz kurz noch ein anderes Tier, das ist eine wärmeliebende Insekte, der Eichenprozessionsspinner. Und in manchen Regionen von Deutschland hat er sich schon ganz gut ausgebreitet. Und diese kleine Raupe kann, wenn man mit ihr Kontakt hat, heftige Effekte haben auf der Haut, Juckreiz haben und so weiter. Warum erzähle ich das? Weil das Dinge sind, die wir in unserem Medizinstudium, in unserer Facharztausbildung nicht gelernt haben. Das heißt, es kommen neue Themen auf uns Ärzte zu und wir müssen uns darauf vorbereiten und müssen eben auch Wissen sammeln, um solche Symptome dann bei Menschen auch zu erkennen und zu behandeln. Zecken, Mücken und Sandfliegen, von denen haben Sie auch alle schon gehört, dass sich die sogenannten Krankheitsvektoren immer besser ausbreiten. Und diese kleinen Tierchen, die man hier auf dieser Folie sieht, die haben eben unangenehme Nebenwirkungen, weil die Krankheitserreger auf ihnen sozusagen reisen und uns krank machen. Die Lyme-Borreliose haben wir beispielsweise schon in Deutschland. Das Westnilfieber gibt es auch schon in einzelnen Ecken von Deutschland. Das Dengue-Fieber haben wir beispielsweise noch nicht. Das Problem ist jetzt, dass durch die Temperaturänderung diese Zecken, Mücken und Sandfliegen sich in Deutschland besser ausbreiten können und damit sozusagen die Krankheiten auch mit eintragen können und diese Krankheiten sich in Deutschland ausbreiten. Auch dafür auf der nächsten Folie ein Beispiel. Das ist die asiatische Tigermücke 2011. Das ist die asiatische Tigermücke 2017. Und wenn man sich die Landkarte von Deutschland, was erst grau hinterlegt war, anschaut, dann gibt es jetzt da schon gelbe und rote Flecken. Die roten Flecken sind vor allem die Oberrheinebene, wo diese Mücke sich gut ausbreitet. Und wenn man sich jetzt eine Projektion anschaut, wo diese Mücke gut wachsen könnte auf der nächsten Folie, dann ist eben ganz Deutschland feuerrot. Das ist in etwa 30 Jahren. Das heißt also, unsere Kinder werden mit anderen Keimen sich beschäftigen müssen, als wir uns heute beschäftigen müssen. Das Ganze, um aber hier auch keine Panik auszulösen in Zeit von Covid, geht relativ langsam vor sich. Also so eine Zecke wandert im Laufe ihres Lebens mal einmal quer über den Fußballplatz. Aber letztlich kriegen wir eine Veränderung von Krankheiten, neue Krankheiten. Wir müssen uns im Gesundheitssystem darauf vorbereiten und versuchen auch damit zurechtzukommen. Lyme-Borreliose kann ich beispielsweise gut behandeln, Dengue-Fieber kann ich nicht behandeln. Das heißt, also hier ist es sehr wichtig, dass wir eben versuchen, das war auf der einen Folie zu sehen, möglichst zu verhindern, dass sich die Temperatur so ansteigt, damit eben diese ganzen Vektoren sich möglichst schlecht in Deutschland weiter ausbreiten können. Ich wechsle jetzt das Thema. Es geht um die Niederschläge. Das ist eine Vorhersage von Niederschlägen von der Vergangenheit in die Zukunft bis zum Jahr 2050. Und man sieht, dass eben vor allem im Voralpenbereich, und da komme ich ja auch hörbar her, es wesentlich mehr regnen wird, während es beispielsweise im Norden und im Osten von Deutschland weniger regnet. Aber diese starken Niederschläge bedeuten eben auch, dass wir mehr Extremwetterereignisse haben, mehr Überflutungen beispielsweise haben. Und diese Überflutungen, vor allem diese Gewitter, die an einem Ort passieren und unvorhersehbar sind, führen dazu, dass eben viele Menschen doch ihr Hab und Gut verlieren. Und was das für die Gesundheit von den Kindern bedeutet, möchte ich noch einmal kurz mit Ihnen besprechen. Ökonomische Folgen natürlich. Nicht jeder ist versichert und nicht jede Versicherung zahlt das, was sein muss. Man muss oft umsiedeln während der Katastrophe, nach der Katastrophe. Das ist zum Beispiel auch ein Schulwechsel, der kommt. Die Eltern sind anders, weil die Eltern unter Stress sind. Das sind nicht die Eltern, die ich kenne. Ich habe Probleme mit dem sozialen Umfeld, mit dem Hobby. Das geht jetzt nicht um Covid, das sind trotzdem ganz ähnliche Dinge. Ja? Also das ist immer wieder dasselbe, wie wir reagieren Kinder auf Katastrophen. Und ich habe eben auch weniger Zugang zu Gesundheits- und auch zu Fördereinrichtungen. Das andere ist, es ist ein Triggerereignis. Also ich hatte eine Mitarbeiterin und der Vater hat erlebt, dass die ganzen Kühe beinahe ertrunken sind an der Loisach. Und immer wenn es jetzt regnet, geht er raus und guckt, ob die Loisach wieder über den Damm kommt. Das heißt, es triggert auch Ängste. Also wenn ich einmal sowas erlebt habe, dann habe ich das ganze Leben davor Angst. Und das ist eben das, was wir als Ärzte unter posttraumatischem Belastungssyndrom auch zusammenfassen. Und das ist bei Kindern erhöht, weil sie weniger gut ihre Umwelt und ihre Umgebung verstehen. Sie können das weniger logisch ableiten als wir Erwachsene. Sie haben leider auch weniger Bewältigungsstrategien, wie man damit umgehen kann. Und sie können auch weniger an der Gemeinschaft teilhaben. Das sieht man auch im Moment bei Covid sehr stark, dass wir den Kindern diese Möglichkeit genommen haben. Ein kleines Beispiel, Erlebnisse einer Naturkatastrophe vor dem 5. Lebensjahr erhöht die Wahrscheinlichkeit um 15%, dass man lebenslang Angstzustände hat, Stimmungsschwankungen hat und sowas kann auch zu Substanzmissbrauch führen. Diese meteorologischen Extremwetterereignisse beschäftigen mich sehr, weil ich das Gefühl habe, das interessiert in Deutschland niemanden, weil das ist kein akutes Ereignis und das ist sozusagen in der Zukunft. Und dann sieht man das technische Hilfswerk und wunderbar, und es ist niemand bei diesem Extremwetterereignis gestorben. Aber wenn man nach 5 Jahren in so ein Dorf in Niederbayern kommt, dann haben die Menschen immer noch Ängste. Und letztlich hat sich da keiner mit beschäftigt. Und das fände ich wäre so eine Aufgabe für die Kinderkommission, da mal zu gucken, wer beschäftigt sich damit in Deutschland und wie kann man sich darauf vorbereiten. Also diese Preparedness, dieses Vorbereitetsein auf mögliche Ereignisse kommt auch nach Covid sicher nochmal auf uns. Da sehe ich eben auch einen Forschungsbedarf. Die Frau Hartmann hat jetzt das schon erzählt, was ich jetzt nochmal erzähle, was sehr wichtig ist, weil Wiederholung hilft. Das ist dieser Lancet Countdown und eben sicherstellen, Klimapolitik muss sicherstellen und damit auch die Politik im Allgemeinen, dass die Gesundheit eines heute geborenen Kindes eben nicht bestimmt wird durch den Klimawandel. Das ist, muss das Ziel sein und das haben die sehr vernünftig dargestellt. Das ist das mit dem 4 Grad wärmer, also wenn wir praktisch nichts tun, dann wird das Kind, was heute geboren wird, im Jahr 2100 mit 79 Jahren in einer 4 Grad wärmeren Welt sein. Und das möchte ich mal so ein bisschen grafisch darstellen. Also das ist von der Wiege bis zur Bahre. Ich bin jetzt selber schon da so in dem hinteren Teil drin, aber die Kinder, die heute geboren werden, die haben eben eine Lebenserwartung bis zum Jahr 2100. Und wenn wir uns das anschauen, das ist diese Temperaturveränderung, die Sie kennen, von Anfang des letzten Jahrhunderts bis heute, dass es immer wärmer wird, also immer röter, röter, röter wird. Und jetzt muss man sich vorstellen, das waren 1,5 Grad. Und jetzt kommen da nochmal 4 Grad dazu. Und das sind die verschiedenen Klimamodelle, die Sie auch kennen, diese verschiedenen RCP-Modelle. Und das eine ist eben das mit 4 Grad. Und das möchte ich mir nicht vorstellen, was das für ein Kind und für die Kindergesundheit bedeutet, weder in Deutschland noch global. Und aus der Sicht des Kinderarztes, der ich nun mal bin, ist es für mich extrem wichtig, dass die Politik wirklich alles tut, um dieses Klimaziel von 1,5 Grad zu erreichen. Das ist ein nicht verhandelbares Ziel. Das ist nicht wie bei einer Tarifverhandlung, da sage ich ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, sondern es hat eine unglaublich andere Auswirkung, ob ich das erreiche oder nicht. Wir müssen Forschungslücken schließen. Klar muss ich das als Wissenschaftler fordern, dass wir mehr Geld brauchen in dem Bereich, aber auch gerade mehr Geld für die Forschung, was Kinder betrifft. Was ich denke ist, und das soll auch dieses Foto zeigen, wir müssen global denken, denn die Betroffenen des Klimawandels sind vor allem die Kinder im globalen Süden. Aber die CO2-Ausstoß, der kommt vor allem aus dem globalen Norden und der kommt auch von uns selber und der kommt letztlich von dem, was ich heute Abend einkaufen werde. Gesundheit in allen Politikbereichen, da habe ich mich mit Silvia Hartmann vorher abgestimmt, das ist entscheidend und deshalb freut es mich auch so sehr, dass die Kinderkommission sich mit diesem Umwelt- und Gesundheitsthema beschäftigt und Sie haben ja noch mehrere Sitzungen zu dem Thema, ich würde am liebsten zu jeder Sitzung kommen, Sie haben sich ein ganz tolles Programm da genommen. Also vielen Dank dafür. Eine Begrifflichkeit, die wir als Arbeitsgruppe mal vor vielen Jahren auch schon hier in diesen Gremien eingebracht haben, ist die sogenannte Enkeltauglichkeit, weil das für uns sozusagen zusammenfasst, was wir unter vernünftiger Politik für die nächsten Generationen verstehen, dass wir den Kindern eine Welt hinterlassen, die lebenswert ist. Jetzt bin ich aber wirklich gleich fertig. Es geht jetzt um die Hausaufgaben. Wir müssen natürlich selber gucken, wir jetzt hier als Ärzte und Ärztinnen zum Beispiel, dass wir in unserer Aus-, Weiter- und Fortbildung sicherstellen, dass wir uns auch mit diesen Themen beschäftigen. Also wir können nicht nur von der Politik fordern, sondern wir müssen auch selber liefern. Am Institut hatten wir diese Bildungsmodule entwickelt gehabt für Kinder- und Jugendärzte. Das hat freundlicherweise das BMU gefördert. Und das war vom Jahr 2016 bis 2019. Wir haben circa 1000 Kinderärzte in Deutschland erreicht mit verschiedenen Themen. Themen, wie wir die Frau Hartmann und ich jetzt schon angesprochen haben. Das war teilweise online, das waren teilweise Live-Vorträge. Es hat sich verselbstständigt. Auf den größeren kinderärztlichen Fortbildungsveranstaltungen werden wir weiter als Referenten angefragt und die Kollegen und Kolleginnen haben auch Interesse an diesen Themen. Die Kinder- und Jugendärzte haben wir jetzt gerade kürzlich befragt, was sie denn so für Schutzideen hätten, also was man sozusagen dann auf der Ebene der Praxis umsetzen könnte. Und Das, was am meisten war, war Sonnen- und UV-Schutz, dann aufklären über das Thema und dann zum Beispiel Zeckenallergieprophylaxe, Ernährungsumstellung. Das heißt, die Themen, die hier entwickelt werden, sind ja zum Teil Verhältnisprävention, was die Frau Hartmann gesagt hat, dass wir also natürlich bessere Luftgrenzwerte brauchen. Das können Sie als Politiker erreichen. Aber das Verhalten des Einzelnen zu verändern, Sonnenschutz bei den Kindern, das ist eher die Aufgabe zum Beispiel von Krankenschwestern, von Erziehern oder von Ärzten und Ärztinnen. Es gibt eben Bedarf an diesen Bildungsmodulen. Ich glaube, dass wir hier einfach mehr tun müssen. Es war ein Modellprojekt, was beendet ist. Es wäre sehr schön, wenn wir dieses verstetigen könnten. Und damit möchte ich mich eigentlich auch schon sehr herzlich bedanken.
Vielen Dank, Herr Dr. Böse-O'Reilly. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich sowohl Ihnen als auch Frau Hartmann und sehr wahrscheinlich auch Frau Stenz sehr gerne wesentlich mehr Zeit geben würde. Denn das, was Sie uns hier sagen und die Informationen, die Sie uns in dieser Dichte mitteilen können, finde ich so spannend und auch wirklich so wichtig für die Erkenntnisbereiche anderer, dass ich wirklich eigentlich mit jedem von Ihnen die gesamte Zeit verbringen würde. Aber ich gebe jetzt das Wort an Frau Stenz für Ihren Beitrag.
Versteht man mich? Gut. Alles wunderbar. Ich bin heute hier als Patientenvertreterin für den Deutschen Allergie- und Asthmabund und möchte mit Ihnen über den Einfluss von Umwelt und Klima auf Allergien und Asthma sprechen. Wir haben ja schon sehr viel über spezielle Umwelt- und Klimaeinflüsse gehört und dann würde ich das an einem konkreten Beispiel erklären wollen. Ich habe europäische öffentliche Gesundheit studiert und danach globale Gesundheit. Und das habe ich damals getan, weil ich als Kind selbst unter schweren Allergien gelitten habe und noch immer leide. Und es hat niemand gesehen und ich habe mich gefühlt, als würde ich keine Hilfe bekommen. Und ich wollte damals, dass andere Leute später, andere Kinder, das nicht auch so erfahren müssen. Einerseits, weil sie entweder keine Allergien entwickeln oder weil die Hilfe besser wird. Gut. Ich möchte deshalb nur kurz auf die Umwelt- und Klimaeinflüsse eingehen, weil wir schon viel darüber gehört haben, und dann erklären, warum das relevant ist für die Patientengruppe der Allergikerinnen und Asthmatikerinnen, die Hauptforderungen nach Barrierefreiheit für Allergikerinnen stellen und zum Schluss noch kurz das Allergie- und Asthma-Jugendparlament vorstellen, dem ich angehöre, und dessen Forderungen erklären. Gut. Zu den Umwelt- und Klimaeinflüssen. Über Luftverschmutzung haben wir auch schon viel gehört und die ist innen und außen verstärkt die unsere Symptome. Innen zum Beispiel in Kindergärten gibt es auch unheimlich hohe Luftverschmutzung. Und außen, ja gut, der Klimawandel verschlimmert die Pollenallergie zum Beispiel. Pflanzen blühen teils ein zweites Mal im Herbst auf und damit erhöht sich natürlich dann auch die Zeit, die man unter der Pollenallergie leidet, wie wir schon gehört haben. Neben vielbefahrenen Straßen werden Pollen aggressiver und durch mehr CO2 in der Luft erhöht sich auch die Pollenkonzentration. Was wir auch schon gehört haben, sind die Wetterextreme. Zum einen die Trockenheit und die Waldbrände. Durch mehr Rauch in der Luft sind wir anfälliger für Entzündungen. Und damit verschärft sich die Lage von Allergikern und Asthmatikerinnen. Eine andere häufige Symptomatik kann auch bei Wetterextremen auftreten, nämlich Überschwemmungen. Wenn es Überschwemmungen gibt, dann kann es in den Regionen auch vermehrt zur Schimmelbildung kommen. Und auch die Luftfeuchtigkeit wird erhöht, und unter Luftfeuchtigkeit werden die Symptome der Hausstaubmilbenallergie schlimmer, weil Hausstaubmilben eben in Luftfeuchtigkeit besser leben. Ja. Warum ist das wichtig? Gerade für Kinder ist es wichtig, denn ihr Immunsystem bildet sich gerade erst aus. Das heißt, wenn wir mehr Allergene in der Luft haben, dann werden auch mehr Kinder Allergien entwickeln. Und das gilt es ja zu verhindern. Dann momentan gibt es auch keine ausreichende Versorgung mit Allergologen und Allergologinnen. Das ist besonders schlimm, weil die, weil so keine ausreichende Behandlung gewährleistet werden kann. Und vor allen Dingen liegt es daran, dass auch Allergien bagatellisiert werden. Das heißt, es gibt nicht genug Ärzte und Eltern nehmen Allergien nicht ernst. Das heißt, selbst wenn ein Kind diagnostiziert wurde, dann bekommt es oft nicht die Unterstützung, die es braucht, weil ein Kind muss oft nicht unter den Allergien leiden, wenn es im richtigen Umfeld lebt. Aber dieses Umfeld wird meistens nicht erzielt, leider. Oder nicht meistens, aber es kann passieren. Und das hängt, weil Allergien bagatellisiert werden, sehr stark vom Elternhaus ab. Das heißt, manche Eltern haben die Möglichkeiten, den sozioökonomischen Status und können sich weitere Hilfe suchen. Und andere Eltern können das nicht. Und das liegt vor allem am Umgang von Politik und Gesellschaft mit Allergien. Das müsste sich ändern. Ich zum Beispiel bin als Kind fast an meinen Allergien erstickt, habe danach auch unzählige Schulstunden verpasst. Und heute würde ich nicht in einem angepassten Umfeld leben, würde ich immer noch ökonomische Einbußen, unter ökonomischen Einbußen leiden. Das Problem ist eben, dass Ärzte nicht genug Zeit haben. Und das könnte man ändern, zum Beispiel durch Digitalisierung. Wenn man sagt, okay, wir machen ein Erklärvideo für diese Krankheit und jene Krankheit und dann bekommt der Patient erst das abgespielt und danach kommt dann nochmal eine Diskussion mit dem Arzt, dann hätte man mehr Zeit für den Patienten zum Beispiel. Die Bagatellisierung ist auch ein Problem, weil die Krankenkassen übernehmen seit langem viele Kosten nicht mehr. Da kann ich auch später gerne nochmal genauer drauf eingehen. Aber für Kinder aus einem sozial schwachen oder sozioökonomisch benachteiligten Hintergrund ist es einfach unheimlich unfair, weil sie leiden dann unter Krankheiten, Leistungseinbußen, sozialen Einschränkungen und mentalen Gesundheitsgefahren. Und Kinder, deren Eltern sich diese Extrakosten leisten können, müssen das nicht. Und ich finde, die Gesundheitsversorgung sollte nicht vom Elternhaus abhängig sein. Gut. Deshalb fordere ich die Barrierefreiheit für Allergikerinnen. Wo bin ich? Ach, hier, genau. Weil Allergikerinnen oftmals Hindernissen begegnen, die anderen Leuten nicht auffallen. Der öffentliche Raum muss unbedingt allergierecht gestaltet werden. Zum Beispiel in öffentlichen Verkehrsmitteln gibt es oft Polstermöbel, die für Menschen mit Hausstaubmilbenallergie, aber auch für Tierhaarallergiker nicht geeignet sind. Das heißt, man schließt ganze Gruppen von der Benutzung von öffentlichen Gütern aus oder man erschwert es, was eigentlich nicht der Fall sein dürfte. Deshalb zum Beispiel Kunstlederalternativen oder Plastik- oder Holzstühle wären da einfacher. Also einfach umsetzbar und hilfreich. Dann natürlich aktive Mobilität fördern. Wir haben ja schon gehört, dass wie schwer Luftverschmutzung uns beeinträchtigen kann. Und das ist natürlich ein zentrales Thema für Allergiker und Asthmatiker. Deshalb abgegrenzte Fahrradwege sind wichtig, weil nur wenn der Fahrradweg abgegrenzt ist, dann fühlen sich Leute sicher und benutzen ihn auch. Und die Erreichbarkeit von öffentlichen Einrichtungen wie Schulen, Einkaufsmöglichkeiten, dem Arbeitsplatz zu Fuß oder mit dem Fahrrad wäre wichtig, um Luftverschmutzung zu minimieren. Und dann für Lebensmittelallergikerinnen ist besonders wichtig, dass Personal von Gaststätten geschult ist. Ansonsten trauen sie sich oft nicht, am sozialen Leben teilzuhaben, weil sie können sterben quasi. Und das hat dann auch oft mentale Konsequenzen. Gut. Ja, das schränkt das Sozialleben ein und Bildungs- und Berufschancen werden eingeschränkt. Jetzt möchte ich noch das Allergie- und Asthma-Jugendparlament vorstellen. Das ist eine Initiative der European Federation of Allergy and Airways Disease Patients Association. Wir sind 10 junge Menschen und arbeiten mit 3 Beraterinnen zusammen. Durchschnittlich sind wir 21 Jahre alt und haben unsere Forderungen letztes Jahr eingebracht. Wir fordern die Einbeziehung junger Menschen in Entscheidungsprozesse. Nur wenn wir auch wählen dürfen in einem jungen Alter mit 16, dann werden wir auch gehört. Und wenn wir auch Mandatsträger, also junge Mandatsträger bekommen, ansonsten glauben wir nicht, dass ältere Leute das nachempfinden können. Und dann ist es gut gemeint, aber meistens nicht gut gemacht. Deshalb wollen wir das. Und man sollte Allergikerinnen in Klimaschutzmaßnahmen mitdenken und natürlich auch in jeder öffentlichen Maßnahme. Man muss Luftverschmutzung bekämpfen und sichere Innenräume gewährleisten. Wir alle wollen auf jeden Fall, dass renoviert wird, dass saniert wird, aber es wird halt oft auch falsch gemacht. Und dann zum Beispiel, wenn Fenster eingebaut werden, aber keine anständige Belüftung, dann passiert es eben, dass sich Schimmel bildet. Und wir wollen ja nicht mehr Allergiker, sondern weniger. Außerdem müssten Kinder vor Passivrauch besser geschützt werden. Warum ist es erlaubt, dass man im Auto mit einem Kind rauchen darf oder sogar nur in der Umgebung eines Kindes? Weil das Kind ist abhängig und es kann nichts dagegen tun. Außerdem könnte man Schulen für Informationskampagnen zur Hilfe nehmen, weil Eltern, wie gesagt, die Probleme von Allergikerinnen oft nicht ernst genug nehmen. Und man sieht aber, wenn ein Kind unter Allergien leidet. Das heißt, in der Schule könnte man diese Kinder erkennen und denen besser helfen. Den Eltern helfen und den Eltern verständlich machen, dass es tatsächlich ein Problem gibt, was heute noch nicht passiert, weil es die Ausbildung dazu nicht gibt. Außerdem braucht es auf jeden Fall mehr Mittel für die Forschung, für allergische Krankheiten, weil ich oft weiß, dass, wenn ich mit einem Arzt rede, oft der Arzt auch nicht wirklich weiß, was das Problem ist, weiß, dass es die Forschung nicht gibt. Und wirklich, das sollte es heute nicht mehr geben. Außerdem brauchen wir eine digitale Gesundheitsversorgung. Junge Menschen, die zum Beispiel zum Studium ins Ausland gehen, die verlieren oft den Kontakt mit ihrem Arzt. Und gäbe es auch Videosprechstunden, würde das nicht der Fall sein. Oder gäbe es, wie gesagt, diese Erklärungsvideos oder andere Sachen. Und ja, das war's. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen herzlichen Dank, Frau Stenz. Darf ich Sie ganz kurz was fragen? Wie fühlen Sie sich in dieser Umgebung? Ist das eine Barrierefreiheit für Allergikerinnen?
Naja, das ist nicht direkt neben meinem Kopf. Das heißt, gerade geht es noch, aber wenn es im Zug ist und es ein bisschen höher ist, wird es dann auch schon wieder schwieriger.
Okay. Danke, Frau Stenz. Wir schreiten jetzt zur Fragestunde und ich würde vielleicht, damit ich mich nicht selbst priorisiere, die ersten Fragemöglichkeiten an Herrn Müller geben wollen.
Ich hätte gleich mal die Mikrofone kaputt gehauen. Vielen Dank erstmal an die drei Eingangsreferate von Ihnen und natürlich für Ihr Kommen und dass wir miteinander diskutieren können. Mir ist an einem Punkt, ich bin im Übrigen Asthmatiker und Allergiker und das Ganze seit 24 Jahren und habe sozusagen alles hoch und runter, mache gerade mal wieder so eine neue Desensibilisierung, also ich weiß ganz gut, was Sie da erzählt haben. Und dann komme ich auch noch aus Brandenburg, also Eichenprozessionsspinne habe ich direkt vor der Haustür und die Warnschilder dazu und die Absaugmaßnahmen jedes Jahr, also ganz vieles ist mir sehr präsent. Übrigens sind wir einer der trockensten Landstriche des Landes, also ich habe mich in vielen der Präsentationen wiedergefunden. Wo ich eine Frage hätte vielleicht an Frau Stenz und an Herrn der Dr. Böse-Orel. War das richtig? Ja, ne? Sie haben auf die Ausbildung abgezielt sozusagen und Sie auf Möglichkeiten der Digitalisierung. Ist es nicht vielmehr so, dass wir einfach insgesamt eine bessere gesundheitliche Versorgung brauchen? Also wir hatten ja dieses Jahr eine Petition zu Kinderärzten im Bundestag. Die habe ich im Petitionsausschuss begleitet. Wir haben eine katastrophal schlechte Ausstattung mit Kinderärzten im ganzen Land. Und inzwischen nicht mehr so, weil nur die Stellen bei den Kassenärzten sozusagen nicht vorhanden sind, sondern die können sich schon gar nicht mehr besetzen, weil über Jahre nicht ausgebildet wurde, weil man als Kinderarzt ohnehin kaum eine Chance hatte, eine eigene Praxis zu eröffnen. Wir haben eine katastrophale Versorgung mit Allergologen und Lungenärzten. Jetzt kann man natürlich sagen, da kann man dieses und jenes digitalisieren. Ich halte davon ehrlich gesagt eigentlich ganz wenig von der Forderung von Ihnen, weil ich finde, wir brauchen die Fachpersonen und zwar in erreichbarer Nähe. Ich bin jahrelang aus Potsdam anderthalb Stunden in eine Mittelstadt in Brandenburg gefahren, weil ich da einen Allergologen hatte, weil es gab in der Landeshauptstadt Potsdam keinen. Als Kassenarzt. Aber das hat sich erst vor wenigen Jahren jetzt geändert. Da bin ich nach Fürstenwalde gefahren, können Sie mal auf die Landkarte gucken, was es ist. Das ist anderthalb Stunden mit dem RE1 wirklich quer durch komplett Brandenburg und durch Berlin einmal durch. Wir haben diese Situation ja in allen Bundesländern und flächendeckend. Und ist es nicht vielmehr so, dass wir eigentlich eine bessere Ausstattung bräuchten, nicht nur mit sozusagen Forschung und Lehre in dem Bereich, damit diese Ärzte kommen. Wir brauchen am Ende die Kassenstellen für die, damit sozusagen die Plätze da sind und möglicherweise auch mehr Forschung in dem Bereich. Also ich habe immer noch das Gefühl, auch wenn ich jetzt zum, wie gesagt, aller Vierteljahre da bei der Ärztin sitze, da sitzen fast nur Erwachsene. Ich frage mich eigentlich, wo die Kinder sind, aber das sind ja in der Regel häufig die, wo Allergien gerade im Pubertätseinbruch auf einmal auftreten und sozusagen in der Pubertät Asthma kommt und ähnliches. Ich sehe da nie Jugendliche in diesen Praxen. Und bei Kinderärzten gibt es die Kompetenz kaum dafür, das zu erkennen, oder das ist genau auch die Altersgruppe, wo man wechselt vom Kinderarzt zum Hausarzt. Brauchen wir nicht einfach eine grundsätzlich bessere Ausstattung in dem Bereich? Und das kriegt man vielleicht mit Digitalisierung gar nicht mehr gehoben, sondern wahrscheinlich nur mit einer Umverteilung öffentlicher Mittel. Ja, innerhalb des Gesundheitssystems.
Ja, natürlich brauchen wir mehr. Die Frage ist natürlich, was ist da, was geht da politisch? Und zum Beispiel, man könnte auch so ein Health Coach-Modell machen. Das heißt, der Arzt macht die Aufgaben, die er wirklich machen muss. Und dann gibt es aber noch einen Mitarbeiter, der unterstützend, erklärend wirkt. Das wär auch möglich, dass man, wenn man diese Kompetenzen nicht hat, dass es nicht mehr Ärzte gibt, jemanden gibt dazwischen, der das abfedern könnte, der aber auch Bescheid weiß. Verstehen Sie, was ich meine? Und ich kann natürlich auch keine Ärzte herzaubern.
Ja, darf ich ganz kurz intervenieren? Aber ich meine, das ist ja ein Punkt, den haben wir schon, dass in den Praxen Schwestern und sozusagen Krankenpfleger mit entsprechenden Zusatzqualifikationen sitzen, die COPD, Asthma-Ausbildung oder weiß der Geier was so gemacht haben, Entschuldigung für die Ausdrucksweise, also die sozusagen eine entsprechende Zusatzqualifikation haben und über das nötige Hintergrundwissen verfügen, also das ist ja da. Die Zahlen zeigen ja gerade bei der Zunahme von Lungenerkrankungen, asthmatischen Erkrankungen, COPD spielt dann eher sozusagen im Laufe des Lebensalters irgendwann eine Rolle, nicht nur bei Raucherinnen und Rauchern. Da haben wir sozusagen ja steigende Zahlen, wo es sozusagen auch einen steigenden Bedarf gibt. Und wir haben gleichzeitig hier Krankheiten, die regelrechte Volkskrankheiten sind und die ja wirklich also einschneidend ins ganze Leben sind und Lebensqualität sozusagen runternehmen. Das haben Sie ja ganz, ganz gut beschrieben. Und insofern, ich weiß gar nicht, warum Sie da als Sachverständige so zurückhaltend sind, zu sagen, eigentlich bräuchten wir eine ganz andere Ausstattung mit Fachärzten, mit Kinderärzten, meinetwegen mit Gesundheitsfachkräften an Schulen, die das zum Beispiel frühzeitig erkennen. Eltern erkennen das nicht immer. So, was ist denn das? Warum hat der regelmäßig entzündete Schleimhäute? Kommt da möglicherweise irgendwann Asthma hinterher? Sollte man da frühzeitig intervenieren? Das muss man ja auch wissen. Ja? Wir fordern seit langem, sagen Gesundheitsfachkräfte in Schulen zu etablieren als Linke. Da heben immer alle die Hände und sagen, ja, was hat das mit Schule zu tun? Ich finde, die sind eigentlich, da müsste eigentlich da sein. Schülerinnen und Schüler sind, wenn nicht gerade Corona-Pandemie ist, 40 Stunden die Woche häufig in Schule. Die sehen mehr sozusagen Schule als ihr eigenes Elternhaus. Da müsste doch eigentlich Fachpersonal sitzen, was auch frühzeitig erkennt, wenn es da so eine gesundheitliche Bedrohungslage gibt, bei der man was tun muss.
Ja gut, das ist eine spannende Diskussion, Herr Müller. Sie haben irgendwie das Geschick, den Finger wirklich in die Fleischwunde zu legen, und zwar genau da, wo es wirklich wehtut. Aus Sicht der Patienten haben Sie das sehr, sehr gut dargestellt. Ja. Aber die Ursachen sind schon ziemlich komplex, warum es dazu kommt, zu was es gekommen ist. Und die sind auch nicht banal zu beheben. Die Facharztausbildung findet bei den Kinder- und Jugendärzten an der Klinik statt. Und in der Klinik sind schwerpunktmäßig Neugeborene oder schwere Infekte zu behandeln. Die Patienten mit Allergien, die bleiben nicht über Nacht, sondern die sind in den Ambulanzen. Und die Weiterbildungsordnung legt leider fest, dass man eben diese Weiterbildung eben in der Klinik machen muss. Und damit kommen wenige Ärzte aus der Klinik raus. Auf dem Deutschen Ärztetag, in den Landesärztekammern ist das Thema bewusst, das ist da auch ein sehr politisches Thema. Ja. Und die Fort- und Weiterbildung der Ärzte ist ja Sache der Ärzte. Das kann ich jetzt hier auch nicht ändern, das ist einfach so eine Tatsache. Was wir aber, warum es überhaupt bei den Kinderärzten zu so einem Notstand kommt, ist eigentlich was Wunderbares, dass so viele Frauen den Beruf ergreifen und Kinderärztin werden. Und Gott sei Dank sind diese Frauen nicht mehr so verrückt wie die Männer früher und wollen nicht mehr 60 bis 80 Stunden arbeiten, sondern sie sagen, 30 Stunden langt. Und wir haben halt einfach in Deutschland dank Seehofer ein Gesetz, was sagt, so und so viele Zulassungen gibt es für die Kinderärzte. Ja, und das ist fest. Nur dass der Kinderarzt jetzt eben nicht mehr 60 Stunden, sondern nur noch 30 macht, das spüren sie. Ja? Aber da kann man die Kinderärzte nicht für beschuldigen, sondern das ist eine gesundheitspolitische Aufgabe, zu überlegen, wie viele Zulassungen braucht es. Und dann, Herr Müller, jetzt sage ich das, was Sie wirklich sehr gerne hören, dadurch, dass es Kassen und Privatpatienten gibt, führt es natürlich dazu, dass diese Kinderärzte in Gegenden gehen, wo es auch ein paar Privatpatienten gibt, weil sich nämlich sonst ihre privatwirtschaftliche Praxis nicht mehr rentiert. Eine Praxis ist immer eine Kalkulation aus Einnahmen und Ausgaben. Und ich war 25 Jahre Kinder- und Jugendarzt. Und ich kann auch sagen, warum ich nicht aufs Land gegangen bin, weil ich auf dem Land gesehen habe, dass die zwei Kinderärzte jeden zweiten Abend dran waren und dann hat sie einer aus dem Bett geklingelt. Und in der Großstadt in München hatten wir einen organisierten Notdienst und da hatte ich, wenn ich am Wochenende frei hatte, auch wirklich frei und Zeit für meine Familie. Das Ganze ist ein Riesenproblem, was Sie anschneiden. Sie haben es auch auf den Punkt gebracht mit Ihrer eigenen Versorgung von Ihrem eigenen Problem. Es ist ein großes Problem, aber es ist nicht einfach mit einer einzigen Antwort zu beantworten. Es ist auf allen Seiten sehr schwierig. Und es wäre wunderbar, wenn die Kinderkommission uns Kinder- und Jugendärzte, ich bin ja auch in dem Sinne Lobby, unterstützen würde, das zu verbessern, aber eben wirklich auch, und das glaube ich ist entscheidend, dass man versucht, Gesundheitspolitik aus Sicht des Patienten zu optimieren und nicht der verschiedenen Lobbygruppen.
Vielen herzlichen Dank. Ich glaube, da treffen Sie auf offene Ohren. Und das, was Herr Müller eben geschildert hat für Brandenburg, ich selber komme aus dem ländlichen Raum in Baden-Württemberg. Und da sehe ich natürlich genau das Gleiche, dass nämlich dort auch die Kinderärzte, Kinderärztinnen sind jetzt in einem Alter, wo sie demnächst dann die Praxis schließen werden. Und es ist durchaus problematisch, Nachfolgerinnen zu finden. Und natürlich begrüße ich das auch, so wie Sie das schön gesagt haben, dass Frauen also nicht mehr auf verzichten wollen, also auf Familie und ihren ärztlichen Beruf, sondern beides kombinieren wollen und eben nicht mehr in dieser Art und Weise für 60 Stunden zur Verfügung stehen. Aber es gibt ja durchaus Möglichkeiten und wir haben ja auch Modelle, wo wir sagen, es gibt andere Möglichkeiten. Du musst nicht alleine eine Praxis führen, mach ein medizinisches Gesundheitszentrum, teile dir das auf. Also es gibt Möglichkeiten, da Veränderungen herbeizuführen und natürlich auch, was Sie angesprochen haben, völlig zu Recht, also dieses Zwei-Klassensystem zwischen Kassen und Privatpraxen sehen wir natürlich auch. Und es gibt, wenn wir immer sagen, wir haben eine Unterversorgung in den ländlichen Räumen, also mit Kinder- und Jugendärzten sage ich jedes Mal ja, aber nicht in jedem ländlichen Raum. Denn rund um den Starnberger See zum Beispiel ist die Dichte relativ hoch, während natürlich bei mir, also in Main-Tauber und im Odenwald Osterburken, die Nachfolge überhaupt nicht gesichert sind. Also wir wissen, worum es geht. Aber ich hätte jetzt noch mal Fragen tatsächlich auch zu den Inhalten, also nicht zu dem politischen Konstrukt unserer Gesundheitsversorgung, wo vieles verändert werden muss, wo es aber auch viele gute Ideen gibt. Aber man muss halt dann auch die Mehrheiten dazu haben, um diese Ideen umzusetzen. Und das ist das, was Politik ist. Und ich habe auch noch mal eine Nachfrage bei Frau Hartmann. Frau Hartmann, Sie haben in Ihrem Vortrag gesagt, dass es auch eine pränatale Gefährdung gibt. Das heißt, dass Kinder bereits gefährdet sind, bevor sie geboren werden. Und das würde ich von Ihnen gerne noch mal ein bisschen genauer, detaillierter geschildert haben, wie das aussieht. Also das geht dann über die, und Sie haben sich ja speziell auf Luftverschmutzung also in Ihrem Vortrag bezogen. Das heißt, Sie würden letztendlich auch sagen, dass schwangere Frauen in Gebieten, wo es eine sehr hohe Luftverschmutzungsrate gibt, extrem gefährdet sind. Wenn Sie das vielleicht noch mal ein bisschen für mich erweitern bzw. vertiefen könnten, bitte.
Also genau, Sie haben es tatsächlich ganz gut zusammengefasst. Genau, je höher die Luftverschmutzung sozusagen ist an dem Ort, wo die schwangere Frau wohnt, desto höher natürlich auch die Belastung des Kindes. Was bedeutet das dann? Es ist genauso, wie Dr. Böse-Oerreilly gesagt hat, man weiß noch nicht so viel tatsächlich auch. Das ist in diesem Gebiet auch noch, man ist in den Anfängen sozusagen, kann man sagen. Aber diese Auswirkungen, die das hat auf die Lungenentwicklung, die ich ausgeführt habe, das weiß man, das sind Entwicklungen, die kann man nicht mehr rückgängig machen. Die kann man dann später sozusagen nicht mehr wieder wettmachen. Sondern die sind, und das ist ja auch gerade so das, was Kinderrechte betrifft, dafür hat kein Kind hat einen Einfluss darauf, wo die Mutter ist, wenn sie schwanger ist oder wo es aufwächst. und ist dem sozusagen dann ja, ausgeliefert. Und was das dann für Folgen hat, das heißt, genau, ich hatte gesagt, das heißt, die Lungenfunktion ist dann eingeschränkt. Das heißt, es ist dann auch langfristig einfach in seinem Leben eingeschränkter und körperlich nicht so fit und aktiv, ist eher Allergien, so ist anfällig für Allergien oder andere Erkrankungen.
Danke. Gibt es Forschungen auf dem Gebiet? Also gibt es da ausreichend Forschung bereits?
Eben noch nicht. Also wie gesagt, es gibt ein bisschen Forschung. Vor allem in den letzten Jahren gibt es immer mehr dazu, aber noch nicht genügend tatsächlich, genau.
Ja, ist nicht gut. Ich hätte eine, danke für die Antwort, Frau Hartmann. Ich hätte eine Frage auch noch an Dr. Böse O'Reilly. Jetzt ist es ja so, dass sich das Klima schon geändert hat. Ja, also, und es gibt ja Dinge, die werden wir nicht zurückholen können. Gibt es da bereits sowas wie eine Anpassung in der Versorgung zu dem, was wir jetzt haben? Und Sie haben ja selber auch gesagt, es gibt eine erhöhte allergische Reaktion, erhöhte Anzahl von Fällen, erhöhte Anzahl von Beteiligten. Ich meine, das würde ja dann gerade das, was Sie sagen, dass wir mehr Ausbildung brauchen und bessere Fortbildung, dass das dringend notwendig ist, praktisch, dass wir da im Prinzip ja schon hinterherhinken. Und meine Frage wäre, ich finde dieses Modell, was Sie uns vorgestellt haben mit Fort- und Weiterbildung für Kinderärztinnen und Jugendärztinnen, hochinteressant. Aber könnten Sie sich auch vorstellen, dass solche Fortbildungsmaßnahmen eben nicht nur für Ärztinnen und Ärzte angeboten wird, sondern für diejenigen, die nah an den Kindern dran sind, also zum Beispiel Erzieherinnen, Erzieher, die Eltern selber, das haben wir von Frau Stenz gehört, es kommt darauf an, in welchem Umfeld wächst du auf, wird es überhaupt erkannt, ist das Wissen überhaupt da? Und da frage ich mich wirklich, ob, wenn ich da wirklich schon in den Kita, in den Kindertagesstätten, in der Grundschule, ob es da nicht auch für Erzieherinnen, Erzieher und Lehrerinnen und Lehrer eine andere Aufklärung, Fortbildung geben müsste. Oder auch zum Beispiel bei Elternabenden darauf hingewiesen wird. Könnten Sie sich sowas auch vorstellen?
Das kann ich mir nicht nur vorstellen, sondern das passiert ja auch auf den verschiedensten Bereichen schon. Das ist, die Kinder werden versorgt von ihren Eltern, von Erziehern, von Lehrern. Der Kinder- und Jugendarzt, der Kontaktpunkt ist in den ersten ein, zwei Jahren noch relativ häufig und dann ist sehr selten. Herr Müller war sicher auch nicht zwischen dem 12. und 18. Lebensjahr täglich beim Kinderarzt und er hat ihm gesagt, was er tun soll. Also natürlich sind die anderen Multiplikatoren auch entscheidend und ähnliche Programme gibt es auch. Also wir selber machen sehr viel mit den medizinischen Fachangestellten. Wir haben sie zu sogenannten Präventionsassistentinnen ausgebildet, weit über 1000 in Deutschland in den Kinder- und Jugendarztpraxen. Und das sind die vor allem im Präventionsbereich, also wo es um wiederkehrende Fragestellungen geht, versuchen, dieses Wissen in der Praxis an die Eltern zu vermitteln. Es geht also aber da wiederum vor allem um die Verhaltensprävention. Ja, also wie verhalte ich mich? Zum Beispiel gibt, wenn ich jetzt ein 5-jähriges Kind habe und habe eine MFA und dann geht es um die Frage, ja, der Kleine ist ein bisschen dick, was könnte ich tun? Dann sagt die MFA, ja, mein Sohn, der ist auch gerade 5 und da gibt es den Sportverein und da hat er viel Spaß, komm doch auch mal mit, ja. Also auf dieser wirklich niederschwelligen Ebene muss man das Ganze ansetzen und das ganze Geschichte hat natürlich auch viel mit einer Sprachbarriere zu tun. Also wie komme ich an die Familien dran, die ich auch als Kinderarzt nicht so gut erreiche. Und man muss alle diese Gruppen, die Sie genannt haben, versuchen zu kontaktieren. Die Ärzte haben halt die Besonderheit, wir haben diese Pflicht, uns fortzubilden. Und die Ärzte sind auch ganz froh, wenn sie mal ein neues Thema hören. Die Lehrer und Lehrerinnen, die haben eher Probleme, sich auch fortzubilden. Es geht auch um die Arbeitszeit. Und die Kindergärtnerinnen von der städtischen Kindergarten, die haben wirklich ein Problem, wenn sie eine Woche freinehmen wollen. Denn wer ersetzt sie an ihrem Arbeitsplatz? Aber grundsätzlich sind es genau die richtigen Gedanken, dass man diese Bildungsmodule für die verschiedenen Multiplikatoren braucht. Die deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel, die ja vom Bundesministerium für Umwelt auch finanziert wird, die schreibt auch in diesem Bereich immer wieder Modellprojekte aus. Es gibt auch sehr viel Zusammenarbeit mit den Kommunen. Also da geht es jetzt weniger um Kinder, es geht auch um die Fort- und Weiterbildung von Pflegekräften. Klug, also Frau Hartmann auch herkommt, ist da auch sehr aktiv. Also da müssen wir einfach alle zusammenhalten und gucken, dass wir die Multiplikatoren ausbilden können.
Kann ich dazu noch was ergänzen, ganz kurz? Ein Thema, was wir noch nicht angesprochen haben, was aber da tatsächlich sehr gut reinpasst, sind Hitzewellen, also als Auswirkung tatsächlich. Und da natürlich ältere Menschen sind sehr betroffen, aber Kinder auch und vor allem Kinder unter eins. Und da ist das, was Sie gerade vorgeschlagen haben, tatsächlich sehr hilfreich, dass man einfach weiß, wie geht man damit um, wenn es besonders heiß ist, wie muss man sich als Kind verhalten, wie muss man sich als Kind verhalten, was im Sportverein ist, weil Sie jetzt auch nach Forschung gefragt haben, da sind besonders die angloamerikanischen Räume tatsächlich fortgeschrittener als wir hier und die amerikanische Association for Pediatrics hat jetzt erst vor kurzem wieder einen neuen Rapport veröffentlicht und da wurde tatsächlich auch erwähnt, dass eben besonders männlich jugendliche Sportler gerade unter besonders heißen Tagen regelmäßig dann ins Krankenhaus kommen, weil sie eben nicht genug trinken oder weil sie einen Hitzeschock bekommen haben. Also genau in diesem Bereich Hitze, Auswirkungen ist öffentliche Aufklärung und Ausbildung anderer Personen sehr hilfreich.
Vielen Dank. Herr Müller hat eine Frage.
Danke für den Punkt nochmal. Das fand ich durchaus erhellend. Wir hatten in der letzten Wahlperiode zu Kindergesundheit hier verschiedene Anhörungen. Da bin ich gerade im Bundestag, 2014 war das ungefähr, da bin ich gerade in den Bundestag gekommen, also schon eine Weile her. Da haben wir unter anderem die Frage diskutiert nach Getränkespendern an öffentlichen Orten. Das kam mir damals ein bisschen abstrus vor, aber ich meine, nach den Hitzesommern, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, ist das gar nicht mehr so abstrus. Und wenn ich die Debatten sehe, die man immer noch zum Beispiel in Grundschulen mit Lehrkräften führen muss, ob Kinder im Unterricht jetzt trinken dürfen oder nicht, in unklimatisierten Räumen bei 35 Grad Außentemperatur im Laufe des Tages, wo das Schulgebäude verkürzter Unterricht hin oder her schon früh um 8 aufgeheizt ist auf 26, 27 Grad, da überhaupt darüber diskutieren zu müssen, ob da irgendwie ein 8-Jähriger trinken darf, ist natürlich völlig irre. Und wir sind ja selber hier regelmäßig in Schulen unterwegs, das gerade auch mal nicht, aber ich bin sonst sehr viel in Schulen unterwegs. Da sieht man das ja, sei es zum Vorlesetag oder was, wenn es dann zur Hälfte der Stunde heißt, jetzt dürft ihr mal was trinken. Ja, warum darf denn ein Kind nicht selbstbestimmt trinken, wann es will? Also was für ein, als ob daraus automatisch eine Kneipe werden würde, das hatte ich noch nie verstanden. Ich glaube, das sind auch ein paar gesellschaftliche Fragen, die einfach nicht sagen geklärt sind, wie weit wir unbedingt disziplinieren müssen und wo das aufhört und sagen, wo es anfangen darf. Und an Sie nochmal zu der Frage Fortbildung, Weiterbildung, Versorgung mit Kinderärzten. Das ist tatsächlich was, das trifft uns immer wieder. Auslöser, ich habe nochmal in meinem Gedächtnis gekramt, das war eine Petition der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendmedizin. Und Teil war es unter anderem, dass die Zulassungsstellen durch die KV bundesweit ja aufgestockt worden sind für Kinder- und Jugendärzte um 135 oder sowas. Also ist auch nicht so wahnsinnig viel. Und der zuständige parlamentarische Staatssekretär aus dem BMG auf Nachfrage gesagt hat, die würden in den Kommunen nicht ohne weiteres, also die würden in den sozusagen Standorten, wo die KV die freigegeben hat, nicht ohne weiteres besetzt werden können, weil es nicht mehr sozusagen, weil es auf dem Markt einfach nicht genug zur Verfügung stehende Fachkräfte gibt oder weil Kinder- und Jugendärzte gerne zu zweit paarweise so eine Stelle nehmen. Das deckt sich ja mit dem Hinweis von Ihnen, dass da keiner mehr 80 Stunden arbeiten will und dass man eher Gemeinschaftspraxen aufmacht, damit man zum Beispiel Familie und Beruf noch miteinander vereinbaren kann. Ist total sinnvoll, kann ich auch nachvollziehen, löst aber dann das Problem vor Ort natürlich nur begrenzt auf. Was mich interessieren würde, ist, ob es nicht Sinn macht, sozusagen, wir haben in vielen letzten Jahren die U-Untersuchung hochgefahren, da wird viel nachgehakt, da kriegen Kinder- und Jugendärzte Kinder zu sehen. Bei den J-Untersuchungen klappt das schon deutlich weniger, da sind die Zahlen ja auch erheblich schlechter, mal unabhängig davon, dass so eine U-Untersuchung für einen Kinder- und Jugendarzt finanziell fürchterlich unattraktiv ist. Eben der gesetzlich versichert ist und der Kinder hat, empfehle ich mal, einmal mehr seiner Kasse nachzufragen, was da eigentlich für Rechnungen bezahlt worden sind. Das kann man ja inzwischen tun. Das ist, ehrlich gesagt, finde ich erschreckend schlecht, was sozusagen dafür die Leistung finanziert wird. Wäre es nicht eigentlich eher sinnvoll, sowas ein Stück weit mehr in die Gemeinschaftseinrichtung, wo Kinder sind, zurückzuholen? Also wir haben viel darauf gesetzt, sozusagen jetzt den letzten Eltern noch hinterher zu telefonieren, dass wir die über die U-Untersuchung kriegen. Und bei den Schuleingangsuntersuchungen kriegt man auch jedes Kind zu sehen. Aber wäre es nicht sinnvoller, dass wenn Sie einmal in Kitas und Schulen sind, zum Beispiel durch Reihenuntersuchungen in Schulen und Kitas eher wieder ranzukommen, auch kontinuierlicher und das weniger ins Private, in die Verantwortung der Eltern abzudelegieren, wie man das jetzt gemacht hat, wo mit viel Aufwand versucht wird, sozusagen ans letzte Kind zu kommen, was ja trotzdem nicht gelingt, zum Beispiel durch die Sprachbarriere. Eine Familie, wo Deutsch eher nicht so gesprochen wird, da kann dreimal das Landesgesundheitsamt einen Brief hinschicken. Das wird möglicherweise ja gar nicht zur Kenntnis genommen.
glaube, da soll ich antworten, oder? Okay. Der Herr Müller, der macht mir Spaß. Der Wasserspender, da könnten Sie mich Tom Lob, den haben wir schon zitiert, den Kinder- und Jugendarzt aus Osnabrück zusammentun, der hat es durchgesetzt, dass es die Wasserspender an der Schule gibt. Da brauchen wir ein bisschen Ellenbogen, dann geht es. Aber immer noch besser Wasserspender als Cola-Automaten. Ja, da haben Sie völlig recht. Also das ist ein Brett. Und die Kinderkommission scheint ja wirklich diese Health in All Policies komplett zu denken. Also bohren Sie da weiter, dass wir Wasserspender an die Schulen kriegen. Aber auch, um das mal ein bisschen positiv zu formulieren, die Stadt München hat München sehr gut kartografiert auf Hitzeinseln, ja. Und es gibt auch in meinem Stadtteil Hitzeinseln. Und meine Frau ist die Kinderbeauftragte von dem Stadtbezirk, ja. Und es wäre wunderbar, wenn wir auf dem So-und-So-Platz auch einen Wasserspender kriegen können, weil es nämlich da auch im Sommer ganz schön heiß ist, ja. Also da müssen wir wirklich alle zusammentun an dem Thema Hitze. Und das geht von Hitzeschutzaktionsplänen eben bis hin zum Wasserspender in der Schule. Da sind wir uns aber jetzt alle einig. Bei den Medizinern sind wir uns nicht einig. Also ich bin ja selber Medizinstudent gewesen und habe Medizin studiert. Aber diese Auswahl von Medizinstudenten rein nach Noten ist nicht gut und fördert nicht gerade, dass die Medizinstudenten hausärztlich und vor allem auch auf dem Land arbeiten wollen. Wenn ich Medizinstudenten unterrichte, dann wollen 9 von 10 das nicht. Das heißt, hier hätten Sie als Bundestagsabgeordnete ja nochmal die Möglichkeit, zu überlegen, wie die Selektion von Medizinstudenten stattfindet. Also Lufthansa-Piloten werden besser selektiert durch ein Auswahlverfahren, ja, als durch ein Notenverfahren. Die U-Untersuchung. Herr Müller, ein Kinderarzt verarmt nicht und die U-Untersuchung ist gut bezahlt. Und da müssen die Ärzte haben immer eine tolle Lobby, aber glauben Sie den Kinderärzten nicht alles und den Ärzten erst recht nicht. Die Kinderärzte sind immer die besten von allen, aber glauben Sie ihnen das nicht alles. Also eine U-Untersuchung ist schon so bezahlt, dass sie Sinn macht und dass sie auch gut ist. Es gibt in anderen Ländern andere Gesundheitssysteme und Schuleingangsuntersuchung ist ein Beispiel. Da kommt also ein fremder Mensch und auf eine fremde Familie zu und natürlich kann man einen Sprachtest so machen, dass man sieht, das Kind spricht oder spricht nicht bei so einem Test. Aber das zwischenmenschliche Vertrauen stellen Sie besser in diesem deutschen Gesundheitssystem her, wo der Patient den Arzt sucht und dann auch eine Beziehung aufbaut. Und so manche U-Untersuchung von einem Teenager dient nicht dazu, irgendwas Schreckliches zu erkennen, sondern einfach zu sagen, ich bin ein normaler Mensch, mit mir kannst du reden und komm bitte, wenn du wirklich ein Problem hast. Ja. Dieses massenhafte Screening, also die Hälfte der Arbeitszeit verbringt der Kinderarzt mit U-Untersuchungen und Impfungen. Das ist die Frage, wie sinnvoll das ist, wie zielführend das ist. Die U-Untersuchungen sind auch nicht gerade allzu gut evaluiert, um zu schauen, was da ist. Das passiert aber im Moment. Also da wird jetzt auch mehr gemacht. Also danke, dass Sie uns Kinderärzte so schützen, aber finanziell geht es uns gut genug. Trotzdem ist die Frage von Ihnen völlig berechtigt. Der Kinderarzt sieht nicht alle, der sieht etwa nur 95% bis zur Einschulung. Was könnten wir tun, dass die gefährlichen 5% auch gesehen werden? Und ich habe da so einen Vorschlag, den können Sie ja mal überlegen. Ich nenne das immer das 13. Monatsgehalt. Also wenn eine Familie alle Vorsorgen abgeschlossen hat, dann könnte sie doch einen Bonus kriegen zum Beispiel. So eine U-Untersuchung kostet so 50 Euro und wenn eine Familie alle U's gemacht hat, kriegt sie einfach mal 50 Euro Bonus. Also nicht die Bestrafung, wenn du die Vorsorge nicht gemacht hast, dann drohen wir dir was an. Und das haben sie auch mal vor ein paar Jahren diskutiert, da waren sie als Kinderkommission sicher auch beteiligt, nach diesen ganzen Missbrauchsfällen, wie man die U-Untersuchung verstärkt. Ja, also so ein Vorschlag, ein Bonussystem einzuführen, das 13. Monatsgehalt für Eltern. Das würde vor allem auch Eltern mit einer Sprachbarriere, mit einem geringeren Einkommen doch einen ziemlichen Anreiz geben, die U-Untersuchung durchzuführen. Also das Geld nicht an die Doktors, sondern an die bedürftigeren Familien.
Ich würde bei der Frage Hitzeschutz weitermachen. Ich meine, wir haben jetzt ein paar Minuten Zeit und die Themen sind eh sozusagen ein bisschen ausufernd. In den Kommunen fängt das ja erst an, dass man sich über Hitzeschutz Gedanken macht. Das wäre es doch eigentlich interessant, dass man zum Beispiel, wenn das bei München, das kannte ich nicht, finde ich interessant, überhaupt Hitzekartierung zu machen, macht nicht jede Stadt. Wir haben das auch. Also ich sage mal, in der Bauleitplanung zum Beispiel, da fordere ich sehr lange schon, oder wir haben sozusagen, vielleicht bei den Grünen ja so ähnlich, wenn wir über Kinderrechte reden, dann reden wir eigentlich immer darum, dass es bis auf die kommunale Ebene runtergebrochen werden muss. Und die Bauleitplanung, die Straßenverkehrsplanung sind eigentlich die Klassiker, wo Kinderrechte berücksichtigt werden müssten. und das Beharrlichste, wo es wahrscheinlich niemals kommen wird, wenn man da nicht richtig durchboxt. Weil niemand, also weil sozusagen ein klassischer Ingenieur oder ein Bauamt, der versteht gar nicht, warum er was mit Kinderrechten zu tun hat. Im Ergebnis werden Einfamilienhaussiedlungen gebaut, die bestehen nur aus Betonmasse und sind im Sommer 40 Grad heiß und kühlen nicht mehr ab. Und im Ergebnis haben sie Bushaltestellen, Anlagen, die sind niemals begrünt, die sind immer heiß, die sind nicht verschattet, Spielplätze angelegt in der prallen Sonne. Das sind eigentlich so die Klassiker. So, und da wäre es doch, weil das sozusagen offenbar nicht von selber geht und auch nicht so, also ich mache eigentlich gar keine Kommunalpolitik, aber so ein bisschen hat man ja trotzdem seinen Wahlkreis mit den Themen zu tun. In der Landeshauptstadt Potsdam diskutieren wir das gerade, da haben wir eine rot-rot-grüne Kooperation, da versuchen wir sozusagen Verschattungsanlagen durchzusetzen an Orten, wo Kinder sich aufhalten. Da kann man sich nicht vorstellen, was für Widerstände man da stößt, weil das Leuten einfach nicht eingängig ist, dass ein Spielplatz eine Verschattungsanlage braucht. Ja? Ein Sonnensegel, dass da Bäume von vornherein bei Neuanlagen mitgeplant werden müssen und so recht banale Dinge. Das finden Verwaltungen überhaupt nicht eingängig. Wäre es dann nicht sinnvoller, zum Beispiel an diesen Stellen übers Baugesetzbuch zu gehen? Oder sozusagen, das ist das, was wir bundesrechtlich können. Also ich kann nicht in die Kommunalverfassung greifen und Beteiligung hier. Das können wir vorschlagen als Kinderkommission, was wir wollen, aber das bringt ja wenig. Aber das Interessante ist ja, wenn der Adressat der Bund selber ist. Wo sehen Sie Möglichkeiten, wo wir auf Bundesebene rechtliche Mittel so ergreifen können, zum Beispiel für besseren Hitzeschutz zu sorgen, zum Beispiel dafür zu sorgen, dass sowas mitgedacht wird, dass eben für Alte, wie für Kinder, wie auch für alle anderen Menschen an besonders problematischen Orten, besonders vulnerable Gruppen besser geschützt werden durch Aufstellen von öffentlichen Trinkbrunnen, Hitzeschutz, was auch immer. Sehen Sie Möglichkeiten, wie man sozusagen das bundesweit so regeln kann, dass man über den politischen Appell hinauskommt?
Hören wir mal beide Antworten. Das Infektionsschutzgesetz ist ein gutes Gesetz, weil es erfasst, wenn eben eine Infektion auftritt und bedrohlich wird. Die nicht übertragbaren Erkrankungen, dafür gibt es kein Gesetz, die werden nicht erfasst. Ja, und damit kriegen Sie das Problem. Sie haben keine Erfassung von Hitzeerkrankungen automatisch. Und das ist etwas, was der Bund regeln könnte, im Sinne eines Infektionsschutzgesetzes eben auch ein Gesetz zu erlassen, das wichtige nicht übertragbare Erkrankungen, ich denke jetzt zum Beispiel an Tote durch Rauchen, an Verkehrstote oder zum Beispiel auch an Hitzetote. Ja? Und dann hätten Sie ein Messinstrument und könnten sagen, okay, das ist zu viel, ihr müsst was tun. Und dann, weiß nicht, Silvia, willst du was sagen zu Hitzeschutzaktionsplänen, Kommunen? Es gab eine Ad-Hoc-Kommission und die hat ganz gut die Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation runtergebrochen, hat gesagt, wir brauchen auch in Deutschland Hitzeschutzaktionspläne. Das war eine Bund-Länder-Kommission und die hat das ganz vorsichtig empfohlen und die hat gesagt, also wir als Kommission würden das den Ländern empfehlen, umzusetzen. Und Bayern, und ich weiß es jetzt nur von Bayern, hat eben kein entsprechendes Landesgesetz erlassen und wir haben auch eine Anfrage gehabt letztes Jahr im Landtag und die Landesregierung hat auch ganz deutlich gesagt, sie brauchen das nicht, einen Hitzeschutzaktionsplan, das ist Aufgabe der Kommunen. Nur die Kommune, die siehe Gesundheitsamt, wäre dafür zuständig, kann diese Aufgabe nicht erfüllen, wenn es vom Land nicht eine Pflichtaufgabe wird mit einem entsprechenden Haushalt. Die Frage ist, wie weit Sie eben doch von Bundesebene her regeln könnten, dass Hitzeschutzaktionspläne Ländergesetze werden müssen und dann eben auch von den Kommunen umgesetzt werden müssen, aber eben in einer entsprechenden Finanzierung. Also da sehe ich das Problem in dieser Kette. Hessen hat es zum Beispiel, ja.
Gut, da füge ich noch hinzu, was ich hinzufügen kann. Ich meine, letztendlich sind Sie der Politiker, der hier im Bundestag sitzt, Herr Müller. Das heißt, wo genau es rein muss, das müssen Sie sagen. Wir können Ihnen nur die Hinweise geben, was wir haben wollen. Und dann müssen Sie schauen, wo man es implementieren kann. Bauverordnung, wenn das da geht, das finde ich super. Tatsächlich eine Gebäudeart, wo es mir persönlich zum Beispiel auch auffällt, der Gesundheitssektor trägt 5% der Emissionen. Und Dr. Böse-O'Reilly hat es ja auch schon gesagt, wir versuchen auch als Gesundheitssektor unseren Beitrag zu leisten. Und deswegen geht es da auch im Thema um Zero Emission Hospitals. Wie können Krankenhäuser nachhaltig werden und klimaneutral. Was ich persönlich tatsächlich als Erfahrung gemacht habe, da war ich in einem Krankenhaus in Berlin. Das hatte einen Südflügel mit wunderbar schönen großen Fenstern, was schön ist für gesunde, fitte Menschen. Für ältere, über 80-jährige kranke Menschen ist das tatsächlich die Katastrophe. Das heißt, was man da machen müsste, wäre entweder wieder Klimaanlagen installieren, die Energie verbrauchen, oder man überlegt von vornherein, wie baue ich sinnvoll Gebäude, wie renoviere ich sinnvoll Gebäude, dass sie ja einerseits nicht Menschen darunter in der Hitze leiden und gleichzeitig auch nicht total viel Energie verbrauchen.
Ich muss einen kurzen Blick auf die Uhr werfen und wir haben noch 5 Minuten Zeit. Und jetzt haben Sie gesagt, Sie sind die Politikerinnen und Politiker, Sie müssen wissen, was Sie tun. Aber wir sind natürlich auch darauf angewiesen, dass Expertinnen und Experten wie Sie uns noch mal genauer darauf hinweisen, wo jetzt tatsächlich die Punkte sind, die schnellstmöglich umgesetzt werden müssen. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass wir insgesamt mit unserem politischen Handeln, sei es jetzt auf Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene, bereits hinterherhinken. Und darum würde ich gerne das aufgreifen, was Dr. Böse-O'Reilly gesagt hat, nämlich diesen Begriff der Preparedness. Ja, seid vorbereitet. Das heißt, ihr müsst in die Gänge kommen, erstens, um aufzuholen, was schon versäumt ist, also das, was noch nachgeholt wird, aber ihr müsst auch für den nächsten Schritt vorbereitet sein. Und da würde ich gerne noch mal Sie, also wirklich in die Runde noch mal die Frage geben, was glauben Sie oder was ist Ihre Meinung, was wäre jetzt der wirklich zwingend notwendigste erste Schritt, um, und wir reden hier ja über Kinder und Jugendliche, also wir reden ja jetzt nicht über Erwachsene, sondern Kinder und Jugendliche, um tatsächlich sicherzustellen, dass der Klimawandel, den wir bereits haben, und die Auswirkungen, die wir bereits haben, dass wir das für Kinder und Jugendliche erträglicher machen können.
Für Allergikerinnen und Asthmatikerinnen ist es natürlich wichtig, dann die Pflege zu bekommen, die sie brauchen. Und das habe ich ja auch im Vortrag schon gesagt. Und da würde ich mich, das würde ich noch mal betonen.
Ist es für Sie die Versorgung? Ja. Ja, also und vor allen Dingen auch die gerecht aufgeteilte Versorgung. Das heißt, dass jedes Kind Zugang bekommt, unabhängig davon, also in welchem Rahmen oder in welchem Haushalt es aufgewachsen ist. Also das wäre Ihre dringendste Forderung.
Genau, und effektiv Luftverschmutzung bekämpfen natürlich.
Mhm. Danke.
Da erwarten Sie natürlich eine sehr einfache Antwort auf ein sehr komplexes Problem. Also weil allein die Frage ist, welche Dimension möchte, ist einem am wichtigsten. Ist es die physische oder ist es die psychische? So, also von daher gibt es tatsächlich sehr viele Antworten. Ich würde sagen, und dann auch die Frage, ist einem Klimaschutz wichtig oder ist einem Klimaadaptation wichtig? Also ich würde jetzt mal sagen, um das genauso groß zu beantworten, wie Sie es gestellt haben, tatsächlich Klimaschutz als Priorität zu setzen, weil man damit automatisch auch den Kindern sagt, die jetzt Kinder sind, wir nehmen euch ernst und wir nehmen eure Zukunft auch tatsächlich ernst.
Vielen Dank.
Also sehr viele Jugendliche haben vor Covid auch sehr viel Angst, auch sehr viel Zukunftsängste. Und dieselben Zukunftsängste haben sie auch vor dem Klimawandel. Und Fridays for Future hat das auch ausgedrückt. Und ich glaube, die Aufgabe von uns ist es, der nachfolgenden Generation zuzuhören und zu verstehen, dass wir bestimmen, welches Leben sie später mal haben. Und auf europäischer Ebene, glaube ich, ist die Reduktion des CO2-Ausstoßes und die Verminderung der Luftverschmutzung sicher für die Kindergesundheit zunächst mal vordringlich. Aber wir dürfen auf gar keinen Fall vergessen, welche globale Dimension das Ganze hat. Und wenn es jetzt in Brandenburg oder in Bayern wärmer wird, es ist immer noch so, dass die Kinder dort leben können. Wenn es aber zum Beispiel in Indien und Indonesien um 4 Grad wärmer wird, dann werden diese Kinder dort nicht mehr leben können. Und diese Kinder werden eine gewaltige Migrationsbewegung weltweit auslösen. Und wenn wir die Augen zumachen, und das tun wir, und uns mit diesem Thema Klimawandel und Migration nicht zu beschäftigen, dann kommen auf unsere Kinder noch ganz andere Probleme zu, als nur, dass es den Eichenraupen-Prozessionsspinner gibt.
Vielen Dank für Ihre Antworten und alle Ihre Antworten. Und ich finde auch diese ganze Anhörung heute und die Fragerunde hat uns völlig recht gegeben, dass es wichtig und notwendig ist, dass die Kinderkommission sich mit genau diesem Thema beschäftigt. Denn wir denken über Covid hinaus, denn da werden wir hoffentlich irgendwann alle eine Impfung haben und Medikamente. Aber für den Klimawandel gibt es keine Impfung und keine Medikamente, sondern das, was wir da tun können, das ist, dass wir die richtigen politischen Weichenstellungen stellen, damit unsere Kinder und Jugendlichen, und das fand ich sehr schön, dieses Bild von Dr. O'Reilly, Was heißt es denn, wenn ein Kind heute geboren wird, in welcher Welt wird es leben, wenn es 60 Jahre alt ist? Und ich glaube, das ist unsere Verantwortung und auch als Politikerinnen und Politiker, die wir hier in der Kinderkommission sind. Und Sie können auch ganz sicher sein, dass wir alle das in unsere Fraktionen hineintragen. Also das bleibt nicht nur hier in der Kinderkommission, sondern das sind Themen, die wir mitnehmen und auch in Einzelgesprächen in den Fraktionen, in den Gesundheitsausschüssen dann noch mal genauer thematisieren. Darum vielen herzlichen Dank Ihnen, dass Sie da waren und dass Sie uns auch Ihre Zeit geschenkt haben, auch unter diesen schwierigen Bedingungen. Und ich wünsche Ihnen auf jeden Fall einen guten Heimweg und bleiben Sie gesund. Und herzlichen Dank dafür, dass Sie uns an Ihrem Wissen haben teilhaben lassen. Herzlichen Dank dafür.